Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung von The Crow. Nicht im Original von 94, sondern das Reboot. Und ich kann so viel sagen, ich habe auf dieses Reboot durchaus gewartet, darüber rede ich gleich ein bisschen. Ich bin aber nicht der Einzige, der hier redet. Außerdem mit mir reden werden noch einmal der Sven. Hallo Sven.
Hallo.
Und der Johannes ist auch am Start. Hallo Johannes.
Moin moin.
Ihr Lieben, ich bin hier auch bei Movieback tätig und das jetzt schon seit 10 Jahren. Und ich weiß, glaube ich, eine der ersten News, die ich dort geschrieben habe, war das Thema The Crow Reboot. Damals hieß es, sie hätten mit Jason Momoa endlich jemanden gefunden, der die Rolle des Eric Draven spielt. Wir wissen mittlerweile, es ist nicht dazu gekommen. Es gab zwar wohl Probeaufnahmen, die auch geleakt worden sind, aber jetzt spielt halt eben Bill Skarsgård die Rolle. Ob der das gut macht, ob er vielleicht das einzige Highlight ist, vielleicht ist er auch das einzige Lowlight des Films, wir werden das später herausfinden, aber natürlich müssen wir im Vorfeld mal ein bisschen erfahren, wie stehen wir überhaupt zur, man kann schon sagen, zu der Reihe, weil es basiert ja auf dem Comic von James O'Barr und es gab ja gleich mehrere Kinofilme und sogar eine TV-Serie, ich glaube mit Mark Dacascos. Und Johannes, wie stehst du zu The Crow? Ganz frei von der Leber raus.
Ja, das ist ganz einfach. Ich habe weder, ich kenne die Vorlage nicht und ich kenne auch nicht den Film aus den 90ern.
Okay.
Ja, ich habe mir eine Machete nebendran gelegt und habe schon befürchtet, dass es heißt, oh, ich kenne das Original nicht, deswegen ritze ich mich dann immer etwas, um alles zu übertünchen. Aber ich kenne das Original natürlich. Ich kenne aber die Graphic Novels nicht und ich mag das Original. Ich guckt es so, ja, so alle 2 Jahre landet es schon mal auf jeden Fall irgendwie auf dem Bildschirm. Okay.
Also ich kenne die Comicvorlage auch nicht. Ich habe mal eine Dokumentation darüber gesehen und fand das ganz interessant. Den Kinofilm von 94 habe ich auch mehrfach gesehen, tatsächlich zur Vorbereitung vor, ich glaube, 2 Wochen nochmal in diesem Extreme Vengeance Cut. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, ich fand den Film nicht schlecht, ich fand den früher auch schon nicht schlecht, aber ich muss ganz ehrlich, wenn ich ihn jetzt angucke, fallen mir einfach wirklich Mängel auf. Ich finde, das ist ein Kind seiner Zeit, der ist gerade vom Schnitt her echt nicht so besonders gut, und er hat bei mir schon einiges verloren, aber ich finde, dass er filmhistorisch betrachtet wirklich interessant ist, weil er ja 94 war, so vielleicht einer der ersten erfolgreichen Comicfilme war, die so den Produzenten klargemacht haben, hey, vielleicht könnten man mit Comics doch noch Geld verdienen. Und dann, glaube ich, 3 Jahre später kam Blade und dann kam der erste X-Men. Deswegen würde ich sagen, dass The Crow nicht so der Hauptstartpunkt der aktuellen Comicwelle ist oder Comicboomwelle im Kino ist, aber vielleicht so der erste kleinere Funke. Und natürlich muss man auch ganz klar sagen, der Film genießt auch heutzutage noch einen Kultstatus und ich würde behaupten, das liegt nicht so sehr an seiner Qualität, sondern glaube ich vielmehr an der Tragödie. Sven, kannst du den werten Hörer, Hörerinnen, die jetzt nicht so bewandert sind, kurz erklären, warum ist The Crow so ein Kultfilm geworden? Was ist da Schlimmes passiert?
Wir hatten uns ja da schon etwas länger drüber unterhalten und es ging mir auch ganze Zeit lang noch so im Kopf rum. Also es kam bei den Dreharbeiten zu einem tragischen Unfall und Brandon Lee starb durch eine Kugel, die von einem der Bösewichter halt auf ihn abgefeuert wurden und da wurde nicht richtig nachgeschaut. Das hatten wir ja jetzt mit Alec Baldwin vor, ich glaube, 2 Jahren, eigentlich fast so dieselbe Chose. Und da ist, ja, ich habe wirklich lange gedacht, na ja, gut, ich glaube, der würde trotzdem seine Fanbase haben, aber klar ist es mit so einem tragischen Verlust dann noch, ist es, ja, so böse ich es anhört, es ist einfach auch das i-Tüpfelchen und er schafft dann auch noch so einen eigenen Mythos. Und ich möchte noch gerade ganz kurz was, weil ich da später auch noch drauf kommen wollte. Ich habe die Fortsetzung alle gesehen, die fand sie alle Mist. Die Serie habe ich erst gar nicht angefangen.
Okay. Ich habe, glaube ich, die Fortsetzung ein, zwei davon gesehen und fand die auch echt nicht gut. Und die Serie, ich will ehrlicherweise sagen, ich habe jetzt für die, in Anführungszeichen, Recherche dieses Podcasts erst davon erfahren, dass es die überhaupt gibt. Von daher, ja, glaube ich, dass sie auch nicht so eine große Rolle spielt. Johannes, du hast gesagt, du hast das Original nie gesehen, aber ist dir die Geschichte von Brandon Lee ein Begriff trotzdem?
Ja, ich vergesse immer sowas nicht. Also ich lese dann irgendwelche Fakten und dann vergesse ich immer nicht, dass Leute sterben oder nicht gestorben sind. Also ich hatte das auf dem Schirm. Jetzt vielleicht auch, um mich abzuholen oder Leute, die paar Leute, die das Original nicht kennen. Ich habe mir jetzt gerade den Trailer auch so parallel ein bisschen zu angeguckt. Wie würdet ihr den beschreiben? Ist das so ein bisschen Tim Burton dreht Blade oder Underworld?
Es hat was Tim Burton-artiges, allerdings ist dieses Gotische weniger verspielt, sondern mehr, so hatte so einen pessimistischen Grundton, melancholischen Grundton, so würde ich es nennen. Und der Originalfilm ist der spielt so in seiner ganz eigenen Welt. Also ich weiß gar nicht, ob die Stadt jemals einen Namen bekommt, und wenn ja, wirkt es trotzdem so, als ob diese Stadt so das die ganze Welt ist. Und es gibt nichts weitere. Und der Film, das weiß ich, wie Sven das gleich vielleicht benennen wird, was ich halt ganz interessant finde, der Film versucht dir schon so trotzdem ein Gefühl von Realität zu geben. Also auch wenn da natürlich Sachen passieren, die eher im mythologischen, im fantastischen Bereich angesiedelt sind, der Film versucht das wirklich, dass es sich irgendwie real anfühlt. Das kann ich so viel sagen, das Reboot jetzt nicht so versucht. Aber ich bin auch gespannt, was Sven jetzt dazu sagt, weil Sven ja den Film, also den Originalfilm, doch schon wesentlich besser findet als ich.
Also, mit Tim Burton, also er hat, ja, es ist schon auf jeden Fall Melancholie vorhanden, aber ich finde, von der Aufmachung her kommt's wirklich so einem Comic näher. Und ich finde ihn auch, selbst für einen Tim Burton, viel zu düster und auch zu brutal. Also der hat schon so ein paar Spitzen drin.
Ja. Also der ist, glaube ich, auch immer noch FSK 18,
ja, ja.
Genauso wie das Reboot. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, ich glaube, das Original könnte mittlerweile auch mit der 16er durchwinken. Also da hat sich schon einiges geändert. Aber gut, wir wissen, die FSK ist ja gerade bei der Rache-Thematik immer ein bisschen eigen. Ja, gut. Haben wir also geklärt, wie wir zum Original stehen, das natürlich über diesem Reboot thront. Und ja, das Reboot hat eine sehr interessante Entstehungsgeschichte hinter sich. Das habe ich jetzt schon angerissen, aber wie gesagt, 15 Jahre sind sie dran am Arbeiten, und hatte zu Beginn des Films eine Lieblingsbeschäftigung. Und zwar, ich habe mir mal zur Aufgabe gemacht, zu zählen, wie viele Produzenten in diesem Vorspann genannt werden. Und ich kam nicht hinterher. Dieser Film hat mehr Produzenten als Deutschland Postleitzahlen. Ist der Wahnsinn. Ist euch jetzt aufgefallen?
Also mir nicht. Nein, ich hab was anderes gezählt.
Oh, okay. Johannes, ist es dir aufgefallen?
Nee, aber man muss ja aus der sagen, der Vorspann ist ja ziemlich cool. Also ich habe mich da in die visuelle, ja, also zumindest in dem Punkt visuelle Klasse einfach verguckt und nicht drauf geachtet, was da für Namen aufgeploppt sind.
Mir fiel halt nur deswegen auf, weil normalerweise so Vorspänne immer damit anfangen, dass du halt die Firmen hast und dann die Darsteller, Kameramann, Kamerafrau und dann halt den Produzenten und Regie. Und der Vorspann fängt halt wirklich erstmal an mit den ganzen Produzenten. Das sind wirklich einige. Und er erinnert von der Ästhetik her so ein bisschen an den Vorspann von The Girl with the Dragon Tattoo von David Fincher. Das hat, ja. Daran hat es mich so ein bisschen erinnert. Na? Aber gut, bevor wir jetzt mal wirklich zu dem Film kümmern. Ihr wisst also schon, der Vorspann ist toll. Das haben wir jetzt schon mal geklärt. Das ist schon mal toll. Erster Pluspunkt für das Reboot. Top. Für alle die da draußen, die jetzt aber wirklich noch gar nichts wissen, was The Crow eigentlich ist. Johannes, kannst du uns bitte kurz umreißen, worum geht es denn in The Crow?
Das kann ich sehr gerne machen. In The Crow lernen sich Eric und Shelley kennen, und die beiden sind total verliebt. Sie sind ein Traumpaar, sie sind Seelenverwandte, aber dann passiert etwas ganz, ganz Schlimmes. Sie werden beide ermordet, weil Shelley eine düstere Vergangenheit hat. Aber bei diesem Mord bleibt es nicht, denn ja, aus übernatürlichen Gründen wird Eric wieder ins Leben zurückgeholt und rächt sich brutal.
Ist es bei solchen Reboots oder Remakes immer ein bisschen schwer, natürlich das Original so beiseite zu schieben? Denn es ist klar, dass so ein Reboot natürlich die Sachen ein bisschen anders angehen sollte wie das Vorbild. Es ist besonders interessant für mich, dass du, Johannes, das Original gar nicht kennst. Mit welchen Erwartungen bist du denn jetzt hier an den Film rangetreten und haben die negativen Vorabstimmen aus den USA vielleicht dafür gesorgt, dass du ein bisschen vorsichtig gewesen bist?
Na, ich habe den Film ja in der Sneak Preview erwischt, also wusste ich quasi gar nicht, was auf mich zukommt, zumindest in der Kinovorstellung. Ich habe natürlich schon mitbekommen, dass der Film super mies ankommt, auch schon gefühlt so Titel in News online, schlechter als Borderlands, schlechter als Madame Web. Also es ist ja irgendwie schon spannend, dass dieses Jahr so mehrere krasse Flops hat, die alle scheiße finden. Also es ist ja immer so, dass bestimmte Filme schlecht ankommen, aber das sind ja wirklich Filme, die gefühlt durch die Band weg super, super schlecht ankommen. Ich habe trotzdem gedacht, ja, der Trailer ist jetzt irgendwie nicht der Hammer, aber ich bin halt Fan von Bill Skarsgård und ja, ich habe gehofft, vielleicht trotz des, ja, weiß ich nicht, ne, Jared Leto als Joker-Look wurde ja auch schon, glaube ich, häufig genug genannt. Vielleicht könnte es ja was werden.
Gut, ich versuche irgendwie, ich möchte so Besprechungen nicht immer so direkt mit negativen Sachen starten lassen. Aber ich greife vorweg, es wird mir, glaube ich, schwer fallen, wirklich viele positive Aspekte zu diesem Film zu finden. Und mir ist auch bewusst, dass ich ihn freiwillig oder unfreiwillig auch immer wieder mit dem Original vergleiche, was, das habe ich auch schon gesagt, für mich auch kein so toller Film ist. Es ist ein okayer Film, aber ich finde, das Reboot ist wirklich gescheitert. Ich finde, das ist ein Film, der ist durchgängig gescheitert. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber vielleicht, um dann doch noch was Positives zu sagen, ich finde Bill Skarsgård, der macht seine Sache gut, der hat einen durchtrainierten, krassen Körper, den hat er sich vermutlich doch von Boy Kills World mit drüber gerettet. Ich mag auch das Design von ihm, also diese ganzen Tattoos, du hast ja auch schon den Joker aus Suicide Squad da als Reminiszenz angegeben, das passt auch. Ich fand das eigentlich ganz nett. Sven, Bill Skarsgård als The Crow, oder eher gesagt als Eric Draven, denn bis der zur Crow wird, dauert es ja eine gewisse Zeit. Hat er dir gefallen oder bleibst du dann doch lieber bei Brandon Lee?
Also ich muss sagen, ich habe mir die Frage auch gestellt, so am Anfang dachte ich, Bill Skarsgård, ich weiß nicht, aber der hat mich im Laufe der Jahre immer mehr überzeugt und ich bin schon so ein kleiner Fanboy geworden. Und dachte, ja, der kann das locker tragen. Also da wäre es mir auch, da hätten sie auch Scott Adkins nehmen können, da hätte ich auch gejubelt. Also da bin ich tatsächlich nicht auf Brandon Lee krass festgefahren, sondern da habe ich gedacht, naja, komm, ich guck, was kommt. Und finde auch, der macht seine Sache echt gut. Und das, also er ist da nicht das große Problem.
Siehst du das auch so, Johannes, oder bist du Anti-Skarsgård?
Nee, überhaupt nicht. Ich finde es auch ganz sympathisch, einfach mal so Leute in eine Actionrolle zu besetzen, wo man das erstmal nicht denkt. Also zum Beispiel hier bei dem, wie war das denn hier, der Predators, wo dann auf einmal Adrian Brody in so einer Actionrolle war, fand ich auch cool. Also warum nicht? Er ist natürlich nicht so bullig wie Scott Adkins. Also der ist halt kein Schrank, ne? Der ist halt eher so ein bisschen drahtig, aber ich finde auch, also die Rolle ist halt, weiß ich nicht, finde ich ein bisschen undankbar. Sie ist sehr undankbar, weil der schon sehr, also ne, der ist halt die ganze Zeit schlecht drauf und na gut, er ist nicht die ganze Zeit schlecht drauf. Es gibt auch noch die, in Anführungszeichen, tolle Liebesgeschichte, aber also die Rolle ist halt irgendwie nicht gut geschrieben, aber er holt das raus, was er kann, glaube ich. Du hast seine Bauchmuskeln angesprochen, der hat die nötige Physis in den Kampfszenen. Ja, also er ist halt nicht Scott Adkins, aber ich finde, der macht das schon gut.
Ja, finde ich auch. Und damit, glaube ich, habe ich den letzten positiven Punkt hier auf den Teller gepackt und komme jetzt mal mit den negativen Punkten. Du hast es schon gesagt, die Liebesgeschichte. Das Original hat diese Liebesgeschichte auch, aber im Original wird diese Liebesgeschichte einfach wirklich mehr behauptet. Das Original sagt dir einfach, die sind jetzt tot und die haben sich geliebt und du musst das einfach hinnehmen. Und es wird vor allem dadurch verstärkt, dass das Original, das immer auch von anderen Figuren erzählt wird. Weißt du, dass dann Ernie Hudson, der da mitspielt, dann erzählt, ja, die haben sich geliebt. Oder die Figur erzählt dann, dass sich Eric Draven und Shelley geliebt haben. Und das hat für mich immer ausgereicht. Ich habe diese Behauptung immer hingenommen. Ich habe das nie hinterfragt. Ich fand, das war für mich immer ausreichend genug. Das Reboot hingegen, das möchte uns jetzt diese Liebesgeschichte wirklich zeigen. Die lernen sich in so einer Gefängnis-Antidrogenklinik kennen, Shelley und halt Eric. Die verlieben sich. Da wird ganz klar gemacht, das sind beides Leute, die eher so außerhalb der Gesellschaft agieren. Und die fliehen dann. Und Shelley ist da schon auf der Flucht vor dem Oberbösewicht, gespielt von Danny Houston. Und dann entspielt sich die Liebesgeschichte. Und ich dachte zu Beginn, ja, ich finde das okay. Zeig mir gerne ein bisschen mehr von der Liebesgeschichte. Aber es gab irgendwann den Moment, wo ich dachte, Leute, ich habe es jetzt verstanden. Ihr müsst mir nicht noch mehr Szenen zeigen, wo ihr irgendwie euch liebkost und dann immer halt diese Gefahr droht von Danny Houston, der als Bösewicht auch, wie ich finde, null Ausstrahlung hat, aber über den reden wir gleich dann später noch. Sven, wie hat dir dieser dieser Ansatz gefallen, dass sie die Liebesgeschichte zwischen Eric Draven und Shelley im Gegensatz zum Original 1994 wirklich wesentlich mehr ins Zentrum stellen?
Es hat mich am Anfang gar nicht so arg gestört. Im Original hast du halt immer wieder diese Flashbacks, die er dann von dem Polizist auch bekommt oder von den anderen. Und da wird es so Stück für Stück erzählt. Und da fand ich es aber schon so, also mir ging es zumindest so im Original, dass ich da dachte, nee, alles klar, das passt. Diese Schweine müssen bestraft werden und zwar aufs Übelste. Hier dachte ich, okay, wenn wir jetzt diese Liebesgeschichte hier erstmal so ein bisschen erzählt kriegen. Naja, vielleicht baut sich dann der Hass auf die Bösen noch mehr auf. Und wenn du halt dann auch siehst, ey, das ist Danny Houston, der kann was, der kann mega unsympathisch sein. Das könnte dann wirklich noch in einem immensen Massaker enden, was mein Herz tatsächlich erfreut hätte. Aber ich nehme ihnen diese Liebesgeschichte teilweise nicht ab, weil die pfeifen sich auch so dermaßen viele Drogen rein, dass ich mich, glaube ich, auch mit einem Besen in die Badewanne gesetzt hätte und hätte gesagt, ich liebe dich.
Ich möchte das Sven Crow Reboot sehen, in dem du Eric Draven den Tod deines Besens rächst. Dafür würde ich Geld ausgeben. Johannes, wie hast du die Liebesgeschichte wahrgenommen?
Ich finde das in der Theorie ganz spannend. Also natürlich mag ich auch Nonstop-Action-Feste, aber warum nicht mal irgendwie eine solide Basis schaffen, dass man wirklich denkt, okay, ne, wie Sven das sagt, dann fühlt man wirklich mit diesen beiden Personen mit, weil Eric und Shelley sich ja wirklich lieben. Aber die beiden sind ja solche, also das sind ja solche Edgelord-Dialoge, die da geschrieben wurden. Das ist ja unglaublich peinlich. Also das ist so pseudotief, das ist gefühlt so, wenn ich eine Blume pflücke, dann ist sie gestorben. Und ich habe das, also ich in der Sneak Preview lief die deutsche Synchro. Hm. Ich weiß nicht, ob ihr den im O-Ton geguckt habt. Also FKA Twix, die spielt ja Shelley. Und also ich würde sagen, das ist die schlechteste Schauspielleistung, die ich dieses Jahr und wenn ich schon seit ewig langer Zeit gelesen habe. Ich fand das so scheiße, wie sie mit ihrem Schlafzimmerblick und ihren offenen Lippen da die ganze Zeit so ausgesehen hat, als wäre sie völlig zugedröhnt und ich habe denen das überhaupt nicht abgekauft. Ich fand das wirklich ganz, ganz furchtbar.
Ja, da sprichst du, glaube ich, auch für mich auch einen massiven Kritikpunkt an. Diese FKA Twix, ich glaube, es ist ja eigentlich eine Musikerin, die hat auch kein darstellerisches Talent. Also ich habe ihn in der Originalfassung gesehen und da ist es nicht ganz, glaube ich, so schlimm. Ich habe die deutsche Synchro jetzt nur aus Clips vorab gesehen. Da kann man vielleicht sagen, dass die Synchro vielleicht noch mal ein bisschen was noch schlechter macht, sage ich mal. Aber ich finde, sie haben zusammen für mich keine wirklich funktionierende Chemie. Und sie hat einfach keine Mimik. Es tut mir wirklich leid. Die hat einen durchgängigen Gesichtsausdruck. Und was mich auch ein bisschen stört, ich sagte schon, die gute Dame ist Musikerin. Ich hatte auch ein paar Mal so das Gefühl, da sind Szenen drin, die sind auch nur drin, weil ihr Management will, dass wir nochmal wissen, dass sie auch Musikerin ist. Und auch das Ende des Films, ich will es nicht spoilern, wir werden es nicht spoilern, aber das ist auch so, wo ich mir denke, okay, das schreit alles nach, ja, kauft bitte meine CDs. Und letztlich geht es gar nicht so sehr um Eric Draven, sondern es geht letztlich dann mehr um sie. Und das hat mich auch wirklich massiv gestört. Bill Skarsgård, der kriegt für die Leistung hier auch keinen Oscar, aber irgendwie bei ihr, es tut mir leid, ich möchte das nicht sagen, aber die kann halt nicht schauspielern. Zumindest in diesem Film finde ich, da sind keine Nuancen drin. Das ist immer nur ein und derselbe Gesichtsausdruck. Und gerade wenn du sowas Wichtiges verkaufen möchtest, wie diese Liebesgeschichte, die sich ja auch recht schnell entwickelt und die ja wirklich auch ganz schnell kommt von, wir lernen uns kennen, wir lieben uns unendlich und dann sind wir tot, brauchst du jemanden, der das auch wirklich ausdrücken kann und das kann diese FKA-Twix meines Erachtens nicht. Oder siehst du das anders, Sven?
Aber ich muss sagen, sie hat mich jetzt nicht so krass gestört. Also ja, ich habe das sowieso die ganze Liebesgeschichte eigentlich eher in so einer Art Drogenrausch gesehen, weil die ja wirklich von Party zu Party huppen und von Pille zu Pille und von sonst was zu sonst was. Da habe ich das dann einfach damit verbucht, dass ich gedacht habe, okay, gut, die sind halt die ganze Zeit total durch. Und da hat es mich dann auch nicht gestört. Ich habe eigentlich eher so drauf gewartet, okay, wann schaffen sie es, mein nicht vorhandenes Herz zum Schlagen zu bringen und auf das, was dann kommt, was dann hoffentlich kommt, wenn man das dann nicht gesehen hat, ja, nicht vorzubereiten und zu sagen, okay, ist das was, wo ich sage, da stehe ich voll und ganz hinter der Rache und lass die Sau raus? Oder ist es mir dann irgendwie egal? Ja, es war so ein Mix-Ding. Aber so diese musikalische Anspielung, das stimmt, das hätte man auch echt, also das waren, da waren Szenen drin, wo ich gedacht habe, oh komm, können wir jetzt nicht langsam mal endlich zum Punkt kommen? Das stimmt schon, ja. Das sind schon ein paar sehr zwanghafte Sachen drin, wo du denkst, das hättet man jetzt eigentlich nicht wirklich gebraucht.
Ja. Was ich auch ein bisschen problematisch finde, also problematisch, aber was mich wirklich gestört hat, ist, der Film geht 110 Minuten, er fühlt sich aber doppelt so lang an. Und jedes Mal, wenn ich dachte, okay, jetzt bietet er mir mal irgendwas, ein bisschen eine Flucht aus dieser Tristesse, aus dieser romantischen, aus diesem Kammerflimmern, nenne ich es mal, wo irgendwie ich dachte, okay, das Herz von mir, das kriegt er nicht mehr zum Schlagen damit. Aber es dauert ja wirklich Ewigkeit. Ich meine, der Film heißt The Crow und ich glaube, ich würde jetzt sagen, ihr seht es ähnlich. Wir sehen The Crow, also Eric Drame als The Crow, letztlich nur in den letzten 15, 20 Minuten. Oder siehst du das anders, Johannes?
Nö, man hätte es vielleicht so The Crow Begins nennen können, dann wäre es vielleicht ein bisschen passender gewesen. Aber man muss ja auch sagen, bevor er zur Crow wird, ist er ja auch ehrlich gesagt voll der Lappen. Der kriegt ja nichts hin. Also ja. Ich check das schon irgendwie. Er ist halt irgendwie ein Normalo und ist irgendwie Ex-Junkie. Man weiß keine Ahnung, was er irgendwie wirklich ist, weil er wird ja, also in diesem, die starten ja in so einer Einrichtung, da wird er halt irgendwie als Mobbing-Opfer inszeniert und als sonst gar nichts. Ich weiß ja auch kaum was über diesen Menschen und nee, weiß ich nicht. Ja, also und dann soll ich mich, also ich habe mich schon, doch, man freut sich schon darüber, dass er dann zur Krähe wird, aber also ich weiß ja nicht, wie es im Original ist, aber so, also ich hätte mir da vielleicht ein bisschen mehr gewünscht, dass er mehr zu, also nicht zu einer Metamorphose, dass es irgendwie wie bei die Fliege wird, dass er sich verändert und eine Krähe wird, aber da schon irgendwie diese, also es wird ja immer so eine mythische Überhöhung behauptet und die wird, finde ich, am Ende nicht so wirklich eingelöst.
Und das ist halt eben das Original, das denkt sich wirklich so, fuck it, der wird wieder, also der kriecht aus der Erde raus, ist total irritiert, dann geht er an den Tatort des Verbrechens zurück, hat ein paar Flashback und dann merkt er, dass die Schnittwunde, die er sich gerade eben aus Versehen zugefügt hat, dass die sofort wieder zuwächst. Und er weiß sofort, was Sache ist. Klar, das ist nicht elegant, aber es funktioniert halt. Der Originalfilm ist so, okay, wir haben dir jetzt alles gezeigt, was du wissen musst. Alles andere erfährst du im Laufe der Handlung organisch. Das macht das Reboot aber gar nicht. Das Reboot erklärt dir wirklich alles, wobei ich mir denke, Leute, ich habe es verstanden, dass seine Wunden jetzt zuwachsen. Und natürlich kann man dem Original jetzt sagen, hey, ich find's irgendwie doof, warum wird dieser Rockstar da, kriecht aus der Erde und 3 Minuten später ist es der absolute Mega-Motherfucker, der ohne Probleme Leute umbringen kann. Okay, kann ich verstehen, wenn einem das stört, aber mir kann keiner erzählen, dass das, was das Reboot jetzt macht, nämlich alles wirklich tot erklären, dass das besser funktioniert. Vor allem, weil der Film auch wirklich nichts liefert, zumindest aus meiner Perspektive, wo ich sage, hey, das ist zumindest unterhaltsam. Denn du hast es schon gesagt, Johannes, Eric Draven, der ist halt bis auf die letzten 15 Minuten der absolute Lappen. Ich fand das einfach nervtötend.
Ja, es stimmt schon. Also, ich hatte überlegt und gedacht, naja, was machen sie jetzt? Wie bauen sie das Ganze auf? Malt er sich schon am Anfang an das Gesicht an und ist dann direkt im Rachemodus? Aber nein, er stirbt ja auch tatsächlich trotzdem zwischendrin, kehrt dann ins Jenseits zurück, wo ein Typ ihm die ganze Zeit irgendwelche Anweisungen gibt und lässt den da auf einer trostlosen, großen, zugewachsenen Zug.
Frankfurter Westbahnhof.
Frankfurter Westbahnhof rumgammeln und schickt ihn dann wieder zurück. da dachte ich, naja, oh Gott, nee, bitte nicht. Und das passiert halt nicht nur einmal. Und das da dachte ich, das ist so, ja, das hat so ein bisschen auch dann, obwohl ich ihn wirklich mag, täglich grüßt das Murmeltier, ja, wir versuchen es jetzt halt noch einmal und dann noch einmal und dann noch einmal. Das fand ich blöd und das finde ich im ersten, also im Original, viel, viel besser geregelt. Und da hatte ich halt sofort einen Zugang, ja. Und es sind halt auch bei dem, also beim Remake jetzt fehlen auch viel Szenen. Ach gut, es gibt eine Szene, wo ich mich dran erinnern werde, wahrscheinlich auch noch ein paar Wochen. Aber so wie im Original, diese, wo er sich durch dieses runde Fenster schwingt und sich da auch diese, ja, diese, und die ist ja wirklich mega bekannt, die Szene. Sowas ist da halt nicht drin. Und der hat auch noch die wirklich gravierende andere Probleme. Also da ist, wann er sich das Gesicht anmalt, wirklich das Kleinste.
Ja, mir sind tatsächlich auch ein paar Anschlussfehler aufgefallen, aber das ist jetzt nicht so wild. Aber ich hatte auch nie das Gefühl, dass der Regisseur Rupert Sanders, der hat zuvor unter anderem dieses Ghost in the Shell Live-Action-Remake mit Scarlett Johansson gedreht, dass der hier irgendwie schafft, wirklich ikonografisch wichtige Bilder zu entwerfen. Also dieser Film wirkte für mich visuell, obwohl er ja teilweise große Bilder versucht zu entwerfen, aber er wirkte immer platt. Ich habe aus diesem Film visuell nichts rausgenommen. Das Einzige, was mich gefreut hat, war, dass Disorder gelaufen ist von Joy Division, aber auch so komisch platziert, dass es eigentlich keinen wirklichen Dampf dahinter hat. Aber gut, sei es drum. Johannes, wie hast du den Film denn visuell wahrgenommen oder künstlerisch allgemein? Findest du, dass der gut inszeniert ist oder hat es dir das eher kalt gelassen?
Ja, gar nicht. Also auch, ne, ich habe diese Zwischenwelt angesprochen. Mhm. Wie langweilig kann man denn so einen Ort machen? Das muss doch irgendwie faszinierend sein. Das muss doch irgendwie ein Ort sein, den wir vielleicht nicht verstehen. Und einfach ein, ja, wirklich so ein Bahnhof, Hinterhof zu machen und da 500 Krähen hinzusetzen und dann halt irgendwie, man kann da oben gucken, aber da ist ja wirklich gar nichts drin und dann ist da so ein Blaustichfilter ganz viel drin und nee, also dann hat man mal Slow Motion und dann hat man mal, ne, bis auf die Gewalt gehen wir später wahrscheinlich nochmal drauf ein, da geht er ja wenigstens all in, aber also der hat ja keine irgendwie durchgehende Idee oder sowas, also weiß ich nicht, ich finde das Ghost in the Shell Remake ist in Ordnung. Es kommt natürlich nicht an das Original ran, wie auch, aber es ist okay inszeniert und hier, nee, ich weiß auch nicht, wie das so passiert werden konnte. Also, ne, die lange Produktionsgeschichte, aber man hat jetzt ja doch ein Team, ein Crew und die arbeiten ja irgendwie an einem Film und boah, nee, ich fand den, ja, der ist einfach hässlich, ne? Also, vielleicht noch diese Szene, wo er mit dem Katana am Spiegel steht, das ist vielleicht ganz nett, aber vielleicht kann ich mich auch nur daran erinnern, weil ich den Trailer wahrscheinlich mehrmals im Kino gesehen habe. Hm. Aber sonst, oder keine Ahnung, wie die Shelly tanzt, aber das ist jetzt auch nichts, wo man jetzt denkt, cool, in 10 Jahren denke ich daran, wie Shelly tanzt.
Ja. Es ist echt ein seltsamer Film, weil ich glaube, wenn du einzelne Einstellungen von dem Film einfach ausdrucken würdest, würde das so aussehen wie ein Film, der visuell interessant ist. Aber in Gänze betrachtet, in Bewegung, finde ich, funktioniert das halt wirklich vorne und hinten nicht. Also diese Szene mit dem Spiegel und dem Katana ist ein gutes Beispiel, weil das ist eigentlich eine tolle Einstellung, einfach ein geiles Bild, aber ich saß da im Kino und es hat mich wirklich sehr kalt gelassen. Ich habe eigentlich eine Schwäche für Katana und Spiegel, das ist mein heimlicher Fetisch, jetzt wisst ihr es.
Ja, es wird ja auch nichts draus gemacht, also diese Einrichtung, da tragen die ja alle irgendwie rosa Hosen und Pullover, was ja auch irgendwie eine nette Idee ist, dass die da alle quasi so uniformiert sind, aber da wird ja auch gar nichts mit angestellt.
Also auch, was auch nicht gemacht wird und ich weiß, ich nehme wieder das Original ran, aber im Original hast du halt diese Gruppe dieser Bad Guys, angeführt von Top Dollar, gespielt von Michael Wincott, und diese Bad Guy-Truppe, da hat jeder was Einprägsames. Der eine hat halt Messer, der andere ist halt ein Drogenjunkie. Das ist nicht große Kunst, auf gar keinen Fall. Aber du kannst sie sofort identifizieren. Es gab am Ende von The Crow einen Moment, wo er einem dieser Bad Guys halt gegenübersteht und es hat bei mir gerattert im Kopf. Ich dachte, wer war das nochmal? Und dann irgendwann später habe ich gedacht, ach, das war der Typ, okay. Aber das schaffen sie einfach nicht. Die schaffen es einfach, diese Bad Guys sind so austauschbar. Man hat so eine Frau, die ein bisschen älter ist, die halt mit dem Hauptbösewicht auch immer ein bisschen agiert, aber ansonsten ist da nichts dran gewesen, wo ich dachte, ach, das ist der Typ. Nee, es war mir vollkommen egal. Am Ende schlachtet sich halt Bill Skarsgård da durch Vasallen oder so und es ist mir einfach nur vollkommen egal. Oder hast du die Schurken auseinanderhalten können, Sven?
Nein, und das ist wirklich so eines der Highlights im Original, dass auch jeder der Bösewichte was Spezielles hat, an dem man sich erinnert. Und vor allen Dingen, ich mag Danny Houston wirklich gerne, weil er auch, wie ich schon gesagt habe, auch echt ein absolutes Arschloch spielen kann. Aber Michael Wincott schießt im Original einfach den Vogel ab. Also im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja,
aber
ja.
Der lässt da so die Sau raus. Der hat da so Spaß dabei. Und auch wenn man seinen Namen, das ist mir auch, also ich habe noch gedacht, als ich habe ihn schon so oft gesehen, ich weiß die Namen von den anderen, Tintin, Funboy und so weiter und so fort, aber wie heißt denn der nochmal? Und dann habe ich auch nochmal geguckt, denk ich, ach ja, Top Dollar, aber ich weiß gar nicht, ob er so angesprochen wird, egal. Das hast du halt im Remake nicht und was du im Remake halt ganz oft hast und das habe ich angefangen zu zählen, wo du deine Produzenten gezählt hast, habe ich alte Männer gezählt, weil jeder zweite Handlanger, der dahin geschlachtet wird, aussieht, als ob sie ihn aus dem Altersheim rekrutiert hätten, um weniger Gage zu bezahlen. Also da rennt der Nächste mit dem Rauschebart vorbei, der bestimmt locker an die 60 war und kriegt zack irgendwas abgeholzt oder kriegt irgendwo reingeschossen. Dann kommt wieder einer, der Jüngere vorbeigerast. Dann kommt ein Mitte 50er vorbeigelaufen. Also da hab ich gedacht, okay, wo habt denn die alle her? Ich meine, klar, kostet weniger. Aber nee, also das ist einfach ein großes Manko, auch wenn mir die Action in The Crow ganz gut gefallen hat. Das ist so mein Pluspunkt bisher.
Ja, da können wir gerne mal drauf eingehen. Die Action, es dauert halt wirklich Ewigkeiten, bis was kommt. Ist nicht so, dass die Action katastrophal ist. Das würde ich auf gar keinen Fall sagen. Aber es tut mir leid, sie ist auch nicht gut. Ich habe ihn heute gesehen und ich bin gerade am Überlegen, mir fallen gerade zwei Action-Szenen ein. Einmal in einem Van, in einem Auto und einmal halt am Schluss in einem Opernhaus. Hm. Und ich fand beide nicht wirklich gut. Im Opernhaus kann man natürlich sagen, da nutzt der Regisseur diese alte Technik. Du siehst die Action-Szenen und dann wird immer wieder umgeschnitten auf die Oper, ne, dass sich die Musik und das Bild immer so hoch jazzt. Und das kann man auch sagen, der Film ist in den letzten 20 Minuten da, verdient er sich eine FSK 18 Freigabe. Aber ich finde die Gewalt, finde ich einfach nur öde, die da gezeigt wird, weil A, sieht sie stellenweise arg digital aus und zum anderen, ich finde, es passt teilweise auch gar nicht, weil dann so aus dem Nichts entschieden wird, okay, und jetzt schlägt er einfach den Leuten die Arme und den Kiefer irgendwie ab. Das macht für mich einfach keinen Sinn. Das ist einfach, tut mir leid, es fühlt sich für mich komplett schwachsinnig an, was da am Ende für Gewalt gezeigt wird. Das hat der Film sich gar nicht verdient. Das ist einfach eine, das heißt nicht verdient, aber es fühlt sich inkohärent für mich an, von der Stilistik her. Johannes, wie stehst du denn dazu?
Voll, also ich finde, ne, man kann dem Film anrechnen oder irgendwie vielleicht die Produktionsstudio, sie haben die Gewalt drin gelassen, sie haben es nicht wie bei Borderlands gemacht. Aber also hätte man es ja irgendwie so gemacht, ne, er stirbt ja mehrmals und dass er irgendwie immer mehr abstumpft und dann wird er immer brutaler, er wird immer mehr zu diesem Rächer, dann hätte man das halt, ne, immer mehr steigern können, bis er dann am Ende irgendwie da Leuten den Kiefer bricht, aufschneidet, keine Ahnung was. Also das glaube ich, gefühlt die einzige Szene, die ich gerade so im Kopf habe. Hm. Aber sonst, ich bin da bei dir. Ich habe da auch nichts mehr gefühlt, weil ich da halt eine Stunde lang saß oder über eine Stunde, was ja so spät passiert. Und mir war das alles nur noch egal. Also ich glaube, wenn man das irgendwie separat betrachtet, also ich glaube, das ist auch nicht so eine coole Actionsequenz, wo ich denke, die muss ich mir jetzt unbedingt auch mal bei YouTube angucken. Aber das wird man am ehesten noch mal machen, bevor man diesen ganzen Film guckt. Aber selbst da denkt man halt so, ja, es gibt halt auch Besseres. Auch die Opernszene. Also wie viele Szenen, in wie vielen Filmen wurde das schon mal gemacht und dann halt besser. Und das gilt halt irgendwie für alles. Das ist dann halt irgendwie okay. Und dann gibt's mal eine Slow Motion und dann passiert halt mal das mit der Gewalt. Aber das hast du halt alles irgendwie schon mal besser gesehen und halt auch wirklich nichts, wo du denkst, Das ist die eine Sequenz, wo ich sofort an The Crow 24 denke.
Ja, und auch diese eine Sequenz im Jeep, wo er halt im Auto dann mit denen mitfährt und dann gibt's halt diese Schreck-Schreck-Schießerei, Prügelei. Ich weiß, es ist ein unfairer Vergleich, aber sowas Ähnliches gibt es im Raid 2 auch. Und wir müssen, oder von mir aus Indiana Jones, können wir auch gerne herannehmen. Das ist alles so viel besser gefilmt, das hat alles so eine gewisse Wucht, eine Kinetik, eine spürbare Energie. Und ja, danach hat er irgendwie, der fliegt aus dem Auto raus und sein halbes Bein ist offen. Ja, cool, dann ist es halt ein bisschen ekel, aber dann siehst du auch wieder, wie in CGI-Effekten das Bein zusammenwächst. Das hat für mich überhaupt keinen Wert mehr. Es tut mir wirklich leid, also die Action ist, von der technischen Aspekt, von der Inszenierung her, ist sie, ich würde sagen, solide umgesetzt. Aber ich habe nicht so einen Heißhunger auf Standard-Action, dass ich sage, dass das eine gute Action-Sequenz ist oder dass allgemein, dass der Film gute Action-Szenen hat. Sven, glaubst du denn, dass du vielleicht in 2-3 Jahren irgendwann mal in deinem Kämmerlein sitzt und sagst so, ah, weißt du was, heute gucke ich mir auf YouTube mal die Best-of-Action-Szene von The Crow 2024 an?
Nö, das definitiv nicht. Also ich wurde zwar gut unterhalten, habe mir dann aber auch gedacht, ja, das ist so das Lockmittel, was ihr wahrscheinlich benutzt, einfach um die Leute vielleicht doch noch ins Kino irgendwie zu ziehen und zu sagen, ey Jungs, da geht's später richtig krass ab. Aber in dem Fall rettet CGI-Härte halt nicht den Film. Wobei es eine Szene gibt, die fand ich wirklich bitter. Das war jetzt keine große, es ist eigentlich keine Action-Szene, sondern das ist die Exekution von Shelley und Eric. Hm. Das fand ich sehr gut gemacht. Das fand ich richtig fies. Ja. Und ich saß da vorne dran und dachte, okay, ich bin viel gewöhnt und ich gucke mir gerne viel und härtere Sachen an, aber das da können wir jetzt langsam mal abblenden. Das will ich jetzt nimmer sehen. Es ging mir jetzt nicht assi an die Nieren, aber das ist sehr unangenehm und auch, also das ist wirklich gut gefilmt und ab dem Zeitpunkt hatte ich tatsächlich auch Hoffnung.
Ich glaube, warum das so intensiv ist, und da gebe ich dir auch recht, die Szene ist wirklich intensiv, ist, sie hat was Reales. Sie ist nicht so übertrieben. Da spratzt das Blut nicht. Es ist im Prinzip, brauchst du halt einfach nur Typen, die dich übermannen und zwei Plastiktüten.
Genau.
Ja. Sollten wir auch mal versuchen im Titelstammtisch. Naja. Diese Typen sind ja im Auftrag von, wir haben jetzt schon etwas erwähnt, Danny Houston unterwegs, der hier eine Figur spielt namens Vincent Rogue. Und im Original ist es ja so, dass Michael Winkler als Top-Dollar dem, ja, ich sag mal, dem Mythischen nicht abgeneigt ist, aber dass es eine Figur ist, die dann doch eher in der Realität verankert ist. Dieser Vincent Rogue ist hingegen, von Anfang an ist ganz klar, der weiß, es gibt etwas, was abseits der Normalität existiert. Der ist quasi so eine Art, ich würde sagen, passt so ein Vergleich mit Faust, Johannes? Siehst du das auch so?
Oh Gott, wie...
Gut. Ja.
Ja, weiß ich nicht. Er ist, also ich finde die Idee mit dem Übernatürlichen schön. Das Problem ist, seine Motivation ist so profan. Also warum er überhaupt hinter Shelley her ist, das ist ja so langweilig. Also der ist ja, also ne, wir mögen glaube ich alle Danny Houston, der kann halt einen fiesen Typen spielen. Aber diese Rolle ist ja, also das ist halt der 0815 fiese Typ. Es gibt ja nichts außer seine komische Flüsterkraft, was ihn irgendwie besonders macht, aber selbst die wird ja nicht, also die wird ja nicht am Ende noch mal irgendwie cool eingesetzt, dass da jetzt irgendwie noch mal was Krasses passiert, wo ich denke, okay, jetzt hetzt der hunderte, was weiß ich, Leute auf Eric oder irgendwie sowas, aber nö.
Ja. Also, ich finde es halt schon okay, dass das Reboot halt sagt, okay, wir sind komplett offen dafür, dass der Bösewicht auch wirklich weiß, dass es diese Mythologie gibt, dieses Jenseits, dass es geht um Seelen, es geht um Teufel, um Verdammnis. Das finde ich schon absolut okay. Aber dann nutzt es halt auch wirklich. Also das, ich fand diesen Bösewicht halt auch so lahm. Du hast ja diese obligatorische Szene, wo er seine Macht demonstriert. Okay, fein. Danach hat er irgendwie nichts mehr zu tun. Am Ende gibt's dann halt eben das Vis-à-vis zwischen Held und Bösewicht. Da ist es auch total lahmarschig. Und mir tat Danny Houston. Also ich meine, er wird vermutlich dafür bezahlt worden sein. Von daher hält sich mein Mitleid dann doch in Grenzen. Aber come on, ganz ehrlich. Ich weiß, es ist fies, das Reboot mit dem Original zu messen, aber Michael Wincott hat eine ganz andere Präsenz einfach. Danny Houston, und das ist ein toller Schauspieler, das haben wir jetzt hier schon mehrfach gesagt, aber der hat in diesem Film einfach keine Präsenz. Genau wie seine Handlanger. Es war mir irgendwann egal, ich meine ganz ehrlich, Bill Skarsgård hätte auch gegen Grobi von der Sesamstraße kämpfen können, das hätte für mich nichts geändert.
Ja, vor allem, wenn man so mythische Leute hat, warum zieht man denen einfach Anzüge an? Also, das, die sehen aus wie Banker, die sehen aus wie irgendwelche, die hätten auch bei Succession mitspielen können oder bei Suits oder bei, keine Ahnung, irgendwas anderes, was im Finanz- oder Anwaltssetting zu tun hat. Da ist ja nichts, was irgendwie Mystik ausstrahlt. Hätten sie lieber Vincent Raven genommen aus The Next Uri Geller?
Korax. Ja, das hätte ich mir gerne angesehen, ja. Ja, ansonsten bin ich, glaube ich, fast durch, weil ich könnte noch ein paar Sachen ansprechen, aber das sind alles sehr negative Punkte, weil ich echt Schwierigkeiten habe, wirklich was Gutes an diesem Film zu finden. Ich finde ihn in einer Art und Weise gescheitert, wie zuletzt auch schon Borderlands gescheitert ist. Und ich weiß nicht, wie die Dreharbeiten waren zu dem Film. Aber ganz ehrlich, der ist in den USA am Startwochenende, hat er es gerade mal auf Platz 8 geschafft. Der ist in der zweiten Woche schon komplett aus der amerikanischen Kino-Top 10 rausgeflogen. Und wenn man bedenkt, dass der ja auf einem Originalfuß, das einen Kultstatus hat, ist das schon wirklich ein Ergebnis, was, holla. Und ich habe ihn jetzt gesehen und ich sage ganz ehrlich, das ist gerechtfertigt. Der Film ist einfach nicht gut. Der ist erzählerisch nicht gut. Der ist inszenatorisch, er ist kein inszeniertes Debakel. Also er sieht, in Anführungszeichen, er sieht gut aus. Aber mir fehlt da irgendwie auch so ein gewisser Kunstwille. Er wurde ja zu Großteilen auch in Deutschland gedreht und andere in München. Das merkt man auch. Das hätte man ja auch irgendwie nutzen können. Aber das wirkte alles so inkohärent. Wirklich alles. Mal sah es aus, als ob sie in New York wären, mal sah es aus, als ob sie halt eben in der Steiermark stehen. Das hat für mich nicht funktioniert. Und mich machen Filme normalerweise, die ich nicht mag, nicht sauer. Aber ich hatte wirklich Momente in dem Film, wo ich mich gedacht habe, Leute, ihr habt so eine tolle Vorlage, ihr habt so einen wirklich charismatischen und ausstrahlungsintensiven Hauptdarsteller. Und was ihr da abliefert, ist halt einfach nichts. Das ist wirklich so, okay, wir müssen irgendwie ein Reboot machen zu diesem alten Film, weil wir irgendwie, weiß ich, die Rechte haben oder so. Aber ihr habt wirklich, ihr habt vielleicht die Idee, dass ihr die Liebesgeschichte weiter ausbauen oder mehr ins Zentrum rücken rollt. Finde ich okay. Aber dann macht es anständig. Dieser Film macht nichts anständig. Ich glaube, das ist mein großes Problem. Nichts an dem Film ist anständig. Es wirkt entweder überhastet, unüberlegt oder man hat das Gefühl, dass da gefühlt halt, ich sagte es zu Beginn, gefühlt 23.000 Produzenten gesagt haben, aber ich habe eine bessere Idee. Und deswegen ist das für mich ganz klar eines der ganz großen Flops des Jahres. Habt ihr noch irgendwas, was ihr zu dem Film sagen wollt, außer euer Fazit, Johannes Sven?
Wir können gehen zum Fazit.
Ich kann es auch ins Fazit packen, nur jetzt ein bisschen länger.
Gut, ich habe mein Fazit ja jetzt quasi schon abgegeben. Also ich gebe dem Film definitiv 8 von 10. Nee, Quatsch.
Unterhosen.
Ja, aber mit Bremsspuren. Sven, dein Fazit bitte zu Lucro.
Okay, ich hatte nicht viel erwartet und habe noch weniger bekommen. Es ist schade, ich habe mir in Vorbereitung auch nochmal so die Storyline der Graphic Novel durchgelesen und dachte, das wäre eigentlich mal ganz cool gewesen, wenn man zum Ursprung wieder zurückgeht, weil ja der Original Crow da auch abweicht. Für mich ist The Crow 24 genauso gut und genauso schlecht wie die Fortsetzung. Und ich finde, der reiht sich da wirklich gut ein. Also ich werde mir nicht nochmal angucken. Ich bleib dann lieber beim Original.
Ich kann da mal irgendeine Letterboxd-Review zitieren, die ich gelesen habe. Der hat die beiden Worte benutzt, gottlos schlecht. Und das fand ich sehr gut zusammengefasst, diesen Film, weil der ist halt so furchtbar. Also da funktioniert halt nicht die Liebesgeschichte, die Dialoge funktionieren nicht. Da funktioniert so wenig. Und bei Borderlands habe ich mich irgendwie noch zumindest gefragt, wie die es schaffen, dieses 100-Millionen-Dollar-Budget und diese Oscar-prämierten Darstellerin so kaputt zu besetzen. Und das, also da saß ich im Kino und hab gedacht, was passiert hier? Und ich war irgendwie irritiert und ich möchte wissen, was da passiert ist, und fand das aus dem Sinne schon fast irgendwie, ich fand ihn nicht unterhaltsam, ich fand ihn auch ganz furchtbar. Also der ist auf einer anderen Weise schlecht, aber da war ich zumindest interessiert daran, warum der hier so schlecht, also warum Borderlands so schlecht ist. Und der hier, der fand ich einfach nur richtig, richtig schlecht. Also der ist so Stu und ich, wir haben auch über The Union gesprochen auf Netflix, den ich auch richtig, richtig scheiße fand. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich The Crow oder The Union schlimmer fand, aber das sind wirklich so, da wird ja auch gar nichts versucht. Also das ist wirklich nur so, also hier habe ich das Gefühl, die hätten, nimm x-beliebigen Actionfilm und packen halt dieses Crow-Setting drauf, nur weil es eine Marke ist. Also da sehe ich nicht, dass Leute gedacht haben, wir müssen The Crow wiederbeleben, weil das muss jetzt 2024 erzählt werden. Und ich hoffe einfach, also ich gehe jetzt einfach davon aus, ohne dass ich ihn gesehen habe, Boy Kills World wird besser sein. Also ich freue mich auf den mit Bill Skarsgård in ein paar Wochen, weil dann kommt der ins Streaming oder irgendwie zum DVD-Release etc. pp.
Also Boy Kills World ist eine ganz andere Baustelle. Der ist auch ein Film, den man ganz einfach auch wirklich nicht mögen kann. Und ich habe ihn ja Anfang des Jahres im Fantasy Filmfest, White Nights, glaube ich, war es, gesehen. Der hat Spaß gemacht. Also der hat wirklich Spaß gemacht. Schön. Den gucke ich mir auch lieber nochmal an als The Crow. Aber man muss ganz klar sagen, das sind schon verschiedene Welten. Paar Schuhe. Ja. Welten. Also Boy Kills World ist halt wirklich, nimmt sich nicht ernst und weiß auch, was er ist. Und bei The Crow hatte ich das Gefühl, dass sie dann doch glauben, dass sie ja, so ein bisschen Action meets Kunst erschaffen haben, aber eigentlich haben sie Versagen erschaffen. So fühlt sich der Film für mich an. Vermutlich, wenn ihr Bill Skarsgård-Fan seid oder einfach jetzt aus dem Kino kommt und The Crow 2024 total geil findet, findet ihr auch, dass wir versagt haben mit unserer Besprechung. Das könnt ihr uns gerne mitteilen, unter anderem auf unserer Webseite www.tele-stammtisch.de oder ihr geht einfach auf unseren Discord-Community-Server tele-stammtisch/Discord. Da könnt ihr mit uns reden, uns Feedback geben und da gibt's ganz viele nette Leute. Da könnt ihr über Serien, Comics, Filme, Games, ach, wir bieten alles, reden. Wir würden uns freuen, wenn wir da von euch hören. Ich sage auf Wiedersehen. Ich danke euch fürs Zuhören. Dann sagt der Sven auf Wiedersehen und das letzte Mal darf dann der Johannes mit den Krähenflügeln schlagen. Tschüss.
Ciao, ciao. Und wenn ihr die Privatnummer von Stu haben wollt, mich anschreiben, dann könnt ihr ihn persönlich beleidigen.
Und wenn ihr jetzt noch ins Kino geht und euch The Crow 2024 anguckt, dann haben wir wirklich versagt. Ciao, ciao.
Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.